Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Herzlichen Glückwunsch an Lukas Kleckers, der erstmals in der Total Clearance-Historie einen richtigen Tipp abgegeben hat und Wu Yisa als Weltmeister getippt hat. Denn der ist es nämlich tatsächlich geworden mit 18-17 in einem unfassbar spannenden, nicht immer auf absolutem Top-Niveau gelaufenen, aber insgesamt sehr gutem Finale hat er sich durchgesetzt gegen Sean Murphy, der damit auch sein viertes WM-Finale seit seinem Überraschungstriumph 2005 verliert. Wu Yisa damit zweitjüngster Weltmeister der Geschichte. Und wie das Ganze zustande kam heute, nachdem es ja 10-7 für Wu Yisa über Nacht stand, darüber werden wir sprechen hier bei Total Clearance. Und natürlich traditionsbewusst, wie wir das jetzt die letzten, zwei, drei Jahre bestimmt schon gemacht haben, machen wir das zu dritt, damit wir, ob der ganzen Sachen, die da heute passiert sind, auch alle schön Worte finden. Hallöchen an Noah und Hallöchen an Kati.
Hallo, Grüße an euch.
Hallo zusammen, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt zusammenfassen soll, weil, ich habe heute Abend Snooker mehr gefühlt als geguckt, ehrlicherweise. Ne? Ich bin ein Ball an Emotionen, weil mein Lieblingsspargel, Wu Yisa, jetzt Weltmeister ist. Wann kann man sich das vorstellen? Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mir so gedacht, der Wu Yisa, der könnte heute Weltmeister werden. Der Junge, der uns damals in Fürth so begeistert hat beim letzten European Masters in der Stadthalle dort, wo er richtig schön gespielt hat, wo er Luca Brissell deutlich geschlagen hatte und dann, ich glaube, es war Rory McLeod, geschlagen hat und der dann ein Jahr später in Nürnberg auch am Start war. Und den ich dann Backstage so ein bisschen kennenlernen durfte, zu der Zeit mit Händen und Füßen, weil Sprachbarriere. Und seitdem bin ich Ultra-Fan und jetzt ist der heute Weltmeister geworden. Und er hatte, glaube ich, höchstens in der Nachmittagssession auch dieses Gefühl, dass er heute Weltmeister werden kann. Und das hat ihn dann so ein bisschen beschwert, aber heute Abend hat er das einfach vergessen, glaube ich, dass er Weltmeister werden kann, bis er es dann war. Und jetzt ist er Weltmeister. Wu Yisa. Wir haben wieder einen Debütanten, wir haben... Was ist denn los? Und wie schön ist es bitte? Ich freue mich von Herzen für Wu Yisa und seine Familie.
Das kann man auf jeden Fall. Da werden nicht nur Wu Yisa und Familie jetzt endgültig die Schlittschuhe rausholen zum Feiern. Es war ein großartiges Match, was wir da gesehen haben. Mit 10-7 führte Wu Yisa über Nacht. Und
mit Stil.
Mit Stil, auf jeden Fall. Mit Stil und heute Nachmittag, Noah, hat sich das kurze Zeit so angefühlt, als wenn das aus Sicht von Wu Yisa einen ganz dramatischen Wendepunkt erfahren sollte, dieses Finale. Denn Sean Murphy schickte sich an, es drohte tatsächlich einseitig zu werden und das, obwohl er mit 7-10 in die Session reingegangen ist. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich gedacht, das Match kippt jetzt.
Naja, also man muss ja insgesamt sagen, wie viele Hochs und Tiefs Wu Yisa in diesem Match gehabt hat, das ist ja unglaublich, aber das macht auch die lange Distanz aus. Und wie du richtig gesagt hast, wenn du 5 Frames in Folge dann einmal verlierst, dann denkst du dir schon, hoppla, wie komme ich jetzt aus diesem Tief wieder raus? Von 10-7 auf 10-12 in Windeseile, möchte man fast sagen. Also da war jetzt auch wirklich so, dass man sich wirklich Sorgen hat machen müssen um Wu Yisa und sich manche gedacht haben, okay, kann er jetzt überhaupt noch einen Frame gewinnen in der Session? Denn 2 Frames oder am besten Fall sogar 3 hat er dann schon noch gebraucht und die hat er dann wirklich noch geholt. Also für mich eigentlich die größte Leistung, wie er es immer wieder geschafft hat, nach diesen Negativspiralen sich wieder herauszuziehen und dann wieder das Match an sich zu reißen. Und das hat er schon im Halbfinale sehr, sehr gut geschafft. Und das war heute vor allen Dingen auch am Nachmittag wieder der Fall. Und deswegen auch von meiner Seite absolutes Kompliment.
Aber das Gleiche gilt ja eigentlich auch für Sean Murphy, ne? Weil auch der hatte immer wieder schwächere Phasen im Match, hat sich immer wieder zurückgekämpft. Das fing ja schon mit dem 0-3 zu Beginn gestern an. Hat sich immer wieder reingekämpft in dieses Match. Musste dann ja heute Abend dann auch zusehen, wie Wu Yisa ja nicht nur die letzten 3 Frames der Nachmittagssession gewann, sondern ja auch dann brillant mit einer 88 startete. Und Kati, er ist trotzdem immer wieder dran geblieben. Und man hatte dann aber auch das Gefühl, das Match spitzt sich hier wirklich zu. Es kann eigentlich nur auf den Decider rauslaufen. Aber auch wenn Wuyisa natürlich großen Anteil daran hatte, dass dieses Match so genial gelaufen ist, kann man nicht umhin zu sagen, dass mich Sean Murphy oder uns Sean Murphy in diesem Finale eigentlich auch eine ganze Menge Spaß gemacht hat.
Oh, total. Das war ein extrem unterhaltsames Finale. Man kann es, glaube ich, kritisieren, auch zu einem gewissen Grad zu Recht, dass es vielleicht nicht so viel taktische Duelle gab, ne? Nicht so viele hochklassige Safety-Duelle. Es gab auch keinen 100-Minuten-Frame. Ja, das sind einfach die Standards, die man jetzt bei der WM gesetzt hat und die hier nicht erfüllt wurden. Es gab auch keinen Maximum Break. Also das sind alles Sachen, die man durchaus kritisieren kann. Aber davon abgesehen war das ein enorm sehenswertes Finale, weil es brillant war teilweise, weil dann aber auch wieder die menschliche Seite durchkam und auch mal wirklich was wieder vergeben wurde. Da war so eine John Higgins Gedächtnis-Safety dann auch mal wieder dabei. Oder wirklich ein verbolzter langer Einsteiger. Oder auch mal wieder eine schwarze vom Spot. Ja, da hatten wir auch wieder einige am Start. Meine Güte. Also die Nerven wurden, glaube ich, richtig strapaziert, weil du bei jedem Break, bei jedem Ball dabei sein musstest, wenn du irgendwie jetzt parteiisch warst in dem Finale. Weil immer die Gefahr bestand, dass wieder irgendwas schief laufen könnte. Man denke nur an den letzten Frame und wie dann Pink plötzlich im Weg lag und so weiter. Also da war wirklich enorm viel Unterhaltung geboten und das hat man auch in den sozialen Netzwerken gemerkt, ne? Dass das schon ein Finale war, was irgendwo für diejenigen geeignet war, die sich vielleicht so 10 Minuten die Snooker-Regeln auch mal spontan durchgelesen haben. Ne? Da konntest du schon gut mitfiebern hier bei dem Finale. Das war jetzt keins, wofür du so einen Uni-Abschluss in Snooker brauchtest. Und das ist ja auch das, was Schönes. Ich finde das was Gutes, was Inklusives. Und da haben beide einen riesen Anteil dran gehabt, dass wir wirklich von Anfang bis Ende sehr, sehr gut unterhalten wurden. Und im Grunde, wenn ich an die erste Session zurückdenke, lief es eigentlich von Anfang an auf diesen Entscheidungsframe raus, weil die doch zumindest bei uns einhellige Meinung ganz am Anfang des Finals, vor 3 Wochen, ja, als das Ganze begonnen hat, war doch, die gehen dieses Match irgendwie an, als wäre schon der erste Frame ein Entscheidungsframe und der zweite und der dritte. Na, wir erinnern uns dran, was da schon für eine Spannung in der Luft lag, direkt am Anfang der ersten Session, wo du dir denkst, also ob du jetzt 1-0 in Führung gehst oder 0-1 hinten liegst, ist jetzt noch nicht so wahnsinnig entscheidend. Ist dir mal aufgefallen, wie lang das hier gehen wird? Ja, aber da lag das schon in der Luft und es ging dann tatsächlich in den Entscheidungsframe, weil es hin und her ging in dieser Abendsession.
Genau, es ging hin und her. Es fing, wie gesagt, bei 13-12 an, wo Wuyisa erhöhte auf 14-12. Dann 2 Frames an Sean Murphy, der den Ausgleich schaffte, aber am Abend dann tatsächlich es auch nicht mehr in Führung schaffte, denn es begann so eine Phase von Steals. Erst fing Wuyisa ja damit an, holte sich den 29. Frame noch. Der 30. Frame dann aus seiner Sicht bitter, hatte eine 70 vorgelegt. Fantastische Clearance von Sean Murphy war das. Brauchte er sogar schon Snooker, bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube nicht, ne? Er hat es einfach so noch hinbekommen. Dann aber wieder die Führung für Wu mit einer 56, dann eine grandiose 131 von Sean Murphy. Und dann kam der 33. Frame und wir wussten so langsam, okay, es wird hier tatsächlich ernst. Murphy legt ja so knapp 40, 45 Punkte vor und Wuyisa spielt eine famose Clearance von 91 Punkten. Ich muss sagen, mich hat das immer wieder beeindruckt, wie der Chinese zurückgeschlagen hat und auch immer wieder konsequent dagegen halten konnte. Selbst wenn er dann auch mal 2, 3 lange Bälle vergeben hat, davon gab es ja dann auch wirklich einige. Also er hat ja jetzt am Ende auch dann eine Lochquote von irgendwas nur 86-87% gehabt. Das ist natürlich, klingt jetzt erstmal wenig, aber der ist halt auch einfach auf alles draufgegangen. Und Noah, wir haben uns vorhin ja auch so ein bisschen in unserem Total Clearance Chat drüber unterhalten. Das hat viel erinnert an den Judd Trump, der damals gegen John Higgins 2011 im WM-Finale stand.
Genau, so ein bisschen noch der Reifeprozess, wo sehr viel Gutes zu sehen ist, aber dieses komplette Spiel ihm einfach noch fehlt. Und das muss man auch, obwohl er jetzt Weltmeister geworden ist, das darf man schon auch sagen, ein kompletter Spieler ist Wuyisi jetzt noch nicht. Also er locht alles, was nicht bis drei am Baum ist oder probiert alles zu lochen. Aber das taktische Spiel, das Safe-Spiel, auch die Spielballkontrolle, die sind einfach alle noch ausbaufähig, diese Bereiche. Aber es hat jetzt einmal gereicht, um Weltmeister zu werden. Nur im Unterschied zu damals, Judd Trump, damals war der Finalgegner John Higgins und heute war es Sean Murphy. Und Sean Murphy, dessen Stärke ist es ja auch, das Lochspiel und die hohen Breaks. Und deswegen war das aus meiner Sicht, wollte er sich auch auf dieses Spiel einlassen, dass es wirklich darum geht, okay, wer schafft hier die höheren Breaks, wer schafft es hier, die Frames aus einer Chance heraus zu gewinnen. Vielleicht wäre er sogar besser beraten gewesen, die Frames etwas taktischer zu gestalten, etwas in die Länge zu ziehen. Vielleicht hätte er da Wu noch mehr aus dem Konzept bringen können, aber im Nachhinein ist man immer gescheiter. Er wird das mit Peter Ebdon analysieren, was man besser hätte machen können. Aber wirklich, wie Wu Yize, wie du es gesagt hast, sich immer und immer wieder rausgezogen hat aus so kleinen Tiefs und dann seinerseits die Konter gesetzt hat. Also auch in Frame 33 diese gelbe da an der Bande mit Hilfskühe, ja, wo ich den Fernseher noch angeschrien habe, das ist der falsche Ball, das ist der falsche Ball, spiel ihn bitte nicht. Er spielt ihn und er wird dafür belohnt. Also das war wirklich auch so ein Ball, wie du geschrieben hast, der macht einen Weltmeister dann auch wirklich würdig.
Das ist wirklich Wahnsinn, diese gelbe. Ich hatte auch gedacht, oh bitte lass die jetzt nicht vor der Tasche liegen oder so, aber er hat sie gelocht und es war ein Ball, der potenziell Weltmeister macht. Und du hast es schon angesprochen, es gab sicherlich ein paar Sachen, wo man gedacht hätte, das kann Sean Murphy besser machen. Und meiner Meinung nach zeigte sich das dann endgültig im 34. Frame. Weil ich dachte wirklich, wie frustrierend muss es in diesem Match sein, Sean Murphy-Fan zu sein. Also nicht nur, weil es ein unfassbar spannendes Match ist und man eigentlich hätte gedacht hätte, Sean Murphy holt sich hier locker den zweiten WM-Titel. Aber der spielt 16 Mal den Anstoß mit weiterhin konsequent auf die dritte Rote, macht dabei unten alles auf, legt schwarz halb an die Bande und in, ich weiß es nicht, gefühlt 7 bis 10 Mal davon hat Wieser direkt ihm einen langen Einsteiger dann reingeknallt als Konsequenz darauf. Und ich dachte mir, du kannst es doch jetzt nicht bei 16 zu 17 nochmal bringen und das im 34. Frame machen, aber er hat's gemacht. Ja, Wieser im Break und dann, Kati, kam eine Schwarze vom Spot, wo ich dachte, bitte nicht, lass das jetzt nicht den Ball sein, der dieses Match nochmal kippen lässt.
Oh ja. Das war ein Moment, ne? Für die Wizard-Fans Wahnsinn. Und für die Sean Murphy-Fans auch Wahnsinn. Das wirkte so komisch entscheidend, nachdem er zuvor gelb so entscheidend gewirkt hatte. Ja, was ist denn das, ne? Aber so ist es nun mal im Snooker-Finale. Da muss man mit allem umgehen können. Und Sean Murphy holte da die 75 raus. Das war extrem beeindruckend und hat halt auch gezeigt, dass er das Zeug zum Weltmeister hat, zum Mehrmaligen, was ja das Ziel seiner Träume ist. Und ja, also ich hätte mir auch dann am Schluss eigentlich ein Unentschieden gewünscht, aber es war halt nicht möglich. Aber ja, wie er das gemacht hat, wie er das ausgepackt hat, diese 75 da an der Stelle, das war schon, ja, es war krass. Es war krass, aber auch die, ich meine, ich würde auch es ungerne haben, dass diese Schwarze dann jetzt wieder das ist, woran man im Zusammenhang mit Wuyisi denkt, ne? Weil das sind ja wirklich nicht die Bälle, für die er steht, sondern die Bälle, für die er steht, sind die Bälle, die den Thomas Hein so wahnsinnig schön zur Weißglut treiben. Und da hatte ich auch wieder richtig viel Spaß heute. Ja, aber es ist natürlich ein dünnes Eis, so ein Match auch zu kommentieren, so eine entscheidende WM-Session. Und das sind immer meine Lieblingsmomente. Also weniger, wenn er über den Stil im Snooker, den irgendwer revolutionieren möchte, referiert, sondern wenn er so herrlich, fast genervt auf eine drollige Art und so ein bisschen verzweifelt wirkt, dass man ja das Trainingsbuch jetzt eigentlich umschreiben müsste für Snooker, weil der Wuyisi sich wieder an gar keine Regeln hält, sondern irgendwas mega Geniales auspackt, was eigentlich verboten gehört. Aber er macht es trotzdem und es funktioniert. Und dann kommt da der Bundestrainer raus und das finde ich einfach cool und das finde ich eine absolute Bereicherung für den WM-Abend. Also wir hatten ja alle alles Mögliche im Kommentar heute Abend. Ne? Und das ist ja auch schön, dass wir einen zitationswürdigen Kommentar mittlerweile auch haben in Snooker Deutschland. Aber ja, Wiese, der Mann für die Bälle, die Bücher umschreiben, und die hat er an entscheidenden Stellen ausgepackt. Es war die Gelbe, es waren die Einsteiger, es waren... Also ich hatte auch Bälle, wo ich den Fernseher angeschrien habe, bitte tu es nicht. Und er hat es getan und er hat es gelocht. Ne? Es ist unfassbar, dieser Junge.
Es ist wirklich unfassbar. Und so bekamen wir dann den ersten Decider in einem WM- oder im WM-Finale seit 2002. Damals Peter Ebdon gegen Stephen Hendry. Peter Ebdon, ja, da sind wir so ein bisschen Parallelen. Peter Ebdon jetzt als Coach von Sean Murphy. Stephen Hendry, damals jüngster Weltmeister, jetzt Wieser, zweitjüngster Weltmeister. Und alles, was man im Decider haben will, ist eine Chance. Und ja, Sean Murphy hatte sogar zwei. Hat einen wahnsinnig sensationellen Einsteiger gelocht. Ich hätte nicht gedacht, dass er den angeht, weil er ist ja dann auch zwar nur halb, aber er ist an Schwarz hängen geblieben. Und ich dachte, das passt eigentlich nicht zu Murphy, dass der den spielt im Decider. Er hat es gemacht, hat dann Snooker gelegt hinter Grün. Wu ist sogar noch verhältnismäßig gut aus dem Snooker rausgekommen, aber hat trotzdem eine Rote auf die Mitteltasche offen gelassen. Nächste Chance für Sean Murphy. Und dann hat er sich verstellt, musste wieder aussteigen. Und Wieser hat dann nach einem kurzen Safety-Duell, nachdem er dann auch tatsächlich mal eine richtig gute Safety gespielt hat. Nach 34 Frames kann man ja durchaus mal mit einer Safety anfangen, ne? Wo er dann ja sogar Sean Murphy gesnookert hat hinter Gelb und Grün, die lagen ja dann so ein bisschen eng beieinander. Und dann hat Wieser einen Einsteiger gelocht, der ja dann auch Grundlage war für ein fantastisches 85er-Break, was er mehrmals wieder durch geniale Bälle retten musste, weil er sich ein paar Mal verstellt hat. Aber dieser Einsteiger hat mich erinnert an, ich weiß nicht, ob ihr es auch noch so in Erinnerung habt, an den Einsteiger von Mark Williams gegen John Higgins damals, diesen auf die Mitteltasche, der ja auch vollkommen verrückt war. So ein Alles-oder-Nichts-Ball, wenn er den verschießt, wenn er den verschießt, ist John Higgins drin, holt den Frame mit ziemlicher Sicherheit. Und genau so war ein Einsteiger, war das ja für Wu im Prinzip auch. Wenn er den verschießt, ist es wahrscheinlich sein letzter Stoß in diesem Match gewesen. Also ja, Wahnsinns-Einsteiger, Wahnsinns-Break, ein Wahnsinns-Junge einfach, Noah. 85er-Break dann gespielt und er ist Weltmeister.
Ja, aber genau dieser Einsteiger fällt auch wieder in die Kategorie dieser Gelben, nicht? Das sind dann einfach die Bälle, wo ich sage, okay, wenn du die in dieser Situation bringst und die in dieser Situation fallen, dann hast du es dir mehr als verdient, Weltmeister zu werden. Und es war ja auch in diesem Break jetzt nicht alles eitel Wonne. Da waren ja auch ein paar Positional Shots dabei, die jetzt nicht astrein waren, aber einfach durch sein brillantes Lochspiel hat er sich gerettet und am Ende hat er es wirklich hier konsequent durchgezogen mit dieser 85 und dann auch wirklich die Faust geballt dann noch während dem Break. Also das vergönnt man ihm wirklich auch im Rahmen seiner Familie. Ja, einfach ein würdiger Abschluss auch dieser Decider, dass er das wirklich dann aus seiner ersten Chance heraus praktisch durchzieht. Und Sean Murphy wird sich ärgern, nicht? Er hatte eben die Chancen gehabt, aber ja. Es muss ja nicht die letzte Chance gewesen sein, dass er noch einmal Weltmeister wird. Aber natürlich, bei ihm bleibt das jetzt hängen. Er hat sein erstes WM-Finale eben gewonnen, aber jetzt eben drei hintereinander nicht. Das ist schon bitter und es wird an ihm nagen, keine Frage. Und da wird es auch an Peter Ebdon liegen, ihn wieder aufzubauen. Aber trotzdem, Sean Murphy hat eine starke Saison gespielt. Aber wenn du so nah dran bist am großen Ziel und es dann doch nicht schaffst, ist natürlich, da wird es ihm ähnlich gehen wie Mark Allen, nicht? Also bitterer kannst du ja fast dann nicht mehr verlieren.
Ja, wobei ich glaube, Mark Allen wird nochmal eine ganze Spur...
Ja, ist nochmal eine andere Stufe.
Genau,
ja.
Eine ganze Spur bitterer sein, einfach auf so blöde Art und Weise das Finale zu verpassen. Für Sean Murphy sicherlich bitter, aber alles in allem kann er mit der WM, glaube ich, sehr zufrieden sein, auch wenn man natürlich das Finale auf keinen Fall verlieren will. Die Frage, die wir jetzt so haben, ist jetzt nicht nur, welchen Trend erleben wir jetzt gerade. Wir haben jetzt den zweiten chinesischen Weltmeister in Folge. nachdem wir uns zu Beginn der WM ja dann doch so ein bisschen gewundert haben, dass ja dann doch nur Wuyisa und Zhao Shitong hier so ein bisschen für Furore gesorgt haben und im Viertelfinale standen, sind es jetzt dann doch am Ende die Titel, die an die beiden gingen in den letzten 2 Jahren. Und zum 4. Mal in Folge haben wir einen erstmaligen Weltmeister. Kathi, das wird jetzt zum Trend und natürlich haben wir dann auch gleich im nächsten Jahr dann wieder den Crucible Curse zum Diskutieren.
Natürlich, da freue ich mich jetzt schon drauf. Der Fluch ist zurück, auch der Datumsfluch von Sean Murphy, ne? Dass er immer das Finale verliert, wenn die WM am 18.04. beginnt. Der hat gehalten, der normale Crucible Curse hat auch gehalten. Also in diesem Sinne, alles ist bereitet für nächstes Jahr und wir hoffen natürlich auch, dass im Crucible-Umbau diese Flüche nicht zu Schaden kommen, weil wir haben sie lieb gewonnen, auch natürlich, wenn Buise sich ein bisschen weniger drüber freuen wird, dass der noch so gut sich hält, dieser Fluch. Ja, ich meine, was haben wir für einen Trend? Ich finde das interessant, dass du den zweiten chinesischen Weltmeister ansprichst, weil das war das Einzige, was mich jetzt tatsächlich gestört hat an der Vergabe der Trophäe nach dem Finale, ich weiß nicht, ob euch das auch so aufgefallen ist, aber da hatte der den Pokal noch nicht mal bekommen und es ging nur darum, dass er eine chinesische Flagge eingewickelt wird. Und das steht für mich in so einem starken Kontrast dazu, dass die Nationalität im Snooker doch eigentlich so herausragend selten eine Rolle spielt, dass mir diese Koinzidenz, dass wir jetzt 2 chinesische Weltmeister hintereinander haben, eigentlich auch erst sehr, sehr spät im Turnierverlauf überhaupt bewusst geworden ist. Das hat also für mich, ja. Ich sehe den Buyise und ich sehe das strahlende Gesicht von jemandem, der mir eben hinter den Kulissen in Nürnberg so 2 Daumen nach oben gibt, weil also ich das auch gemacht habe, weil wir konnten uns ja nicht so verständigen, ne? Und ich dann so 2 Daumen nach oben und er auch. Also das ist für mich Buyise und auch jemand, der bei Media Day da so irgendwie so unbedarft und so freundlich und so lieb da diesen Teppich entlang kommt und jemand, den wir so gerne, ne, für Total Clearance auch mal interviewen würden. Nur mit der Übersetzung ist es halt so schwer, weil das dann alles noch länger wird. Das sind die Sachen, die ich mit Wuyese assoziiere. Und da war dann plötzlich also diese Geschichte mit der Flagge. Also das lass doch den Jungen mal feiern. Lass den doch mal sich selbst feiern erst als Weltmeister, bevor ihr den direkt in die chinesische Flagge einwickelt. Das da stelle ich mich jetzt mal hin und sage, so machen wir das im Snooker eigentlich nicht, ne? Natürlich kann die dann kommen, natürlich ist es signifikant, natürlich werden Millionen von Leuten zugeguckt haben. Natürlich wird der jetzt ein absoluter Superstar. Finde ich auch ein bisschen schade, dass so der Geheimtipp Buyese, ne? Den können wir jetzt. Das ist jetzt vorbei. Schade. Es war schön, solange es gedauert hat. Aber ja, also mir gefällt die Statistik mit den 4 erstmaligen Weltmeistern hintereinander in dem Sinne besonders gut, dass wir so eine bunte Mischung haben, Ausrufezeichen. Und dass es auf die Nationalität doch gar nicht so ankommt.
Ja, ich glaube, bei Luca Brasser hatten wir das nicht, ne? Bin mir jetzt gerade nicht so sicher, aber ich glaube, das ist auch so ein Ding bei den asiatischen Nationen, glaube ich, gerade auch China so ein bisschen, da ist einfach, die spielen halt auch, also geht's auch unabhängig von der Sportart, auch in anderen Sportarten, viel auch für ihr Land halt einfach. Also da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Nationalismus an der Stelle dann auch dabei. Weiß ich nicht, vielleicht interpretiert man da jetzt zu viel rein, aber könnte ich mir auch vorstellen.
Ich finde das ja auch völlig okay. Also ich finde ja auch andere Sachen voll, wenn ich höre irgendwie, da fehlen mir irgendwie die Emotionen. Hallo, ich meine, was habt ihr da gesehen? Ich habe einen Haufen emotionale Leute gesehen. Also für mich war das eine sehr emotionale Feier dieses WM-Titels. Auch na, wenn das vielleicht so ein bisschen anders zum Ausdruck kommt und das natürlich, wie bei uns allen, kulturell geprägt ist. Ich bleib dabei. Lass den Jungen erstmal seinen Pokal bekommen.
Wer seine Eltern gesehen hat, kann ja wirklich nicht von fehlenden Emotionen sprechen. Also.
Ja, oder? Also, genau. Also, ja. Es bleibt eine schwierige Diskussion. Und deswegen lass uns einfach den Buyise als Typ feiern, der fantastisch Snooker gespielt hat und jetzt einfach Weltmeister ist und so viele Leute begeistert hat. Und auch wie du, Christian, erstmal rätseln musste, ob er hier ausgebuht wird. Das ist, ja, das ist wie die Leute, wenn die Leute, ne, ich habe mit Andreas schon drüber gesprochen, zum ersten Mal zu einem Bruce Springsteen-Konzert kommen und sich denken, was? Aber nein, es ist Bruce und bei uns im Snooker ist es jetzt Woo und ich freue mich riesig, dass wir diesen Trend jetzt haben, solange er im Rahmen bleibt.
Ja, mein Gehirn ist ein bisschen Mousse jetzt nach den 17 Tagen. Ich muss auch gerade sagen, weil du jetzt gerade so vom Typ Woo gesprochen hast, ich habe jetzt gerade X geöffnet und irgendwie, jetzt ist jetzt hier ein Foto in meiner Timeline im Total Clearance Account, das Phil Hay gerepostet hat, wo Jesus sich erstmal eine Zigarette anmacht, noch 3 Frames vorm Ende, also 3 Frames bevor er Weltmeister geworden ist. Also gut, der scheint dann auch auf gewisse andere Weise dann noch ein bisschen Nerven abzubauen oder sein Nervenkostüm hochzuhalten. Egal, wie auch immer. Es war eine grandiose Weltmeisterschaft. Das können wir, glaube ich, sagen. Ein grandioses Finale, unfassbar irre Halbfinals, mal wieder. Wir haben nur einen Qualifikanten in der zweiten Runde gehabt. Gott, wie lange ist das inzwischen eigentlich schon wieder her? Noah, wir haben uns am Anfang ein bisschen beschwert, dass es kaum Spannung gab. Ich glaube, das ist wieder so eine Sache, die ist jetzt zum Ende der WM nicht gut gealtert. Wahnsinn, 17 Tage, schon wieder vorbei.
Ja, den Satz mit der fehlenden Spannung, den kannst du jetzt getrost streichen. Also wenn das engste Ergebnis im One-Table-Setup ein 17-15 ist, das sagt ja eigentlich schon alles, nicht? Und auch da hätten wir auch einen Decider eigentlich haben können, wenn John Higgins da nicht schwarz vom Sports verschossen hätte, ja?
Uns wurde ein Frame gestohlen.
Ja, wir haben das Limit nicht komplett ausgereizt, das ist schwach. Das ist schwach, so eine Chance bekommen wir nie wieder. Na, aber es war jetzt wirklich einmal wieder an der Zeit, dass wir nach 24 Jahren einen Decider hatten und ein Fazit vielleicht zur WM, ja, wieder viel zu schnell vergangen, diese 17 Tage. Es hat doch erst die Quali angefangen, oder nicht? Also es ist wie jedes Jahr, aber das ist wirklich, das Gefühl wiederholt sich Jahr für Jahr. Es waren wieder grandiose 17 Tage. Es hat sich diesmal für mich wunderbar aufgebaut von der Spannung. Ich hätte mir dann schon gewünscht, dass der ein oder andere Qualifikant mehr die zweite Runde erreicht hätte oder auch darüber hinaus. Das wäre schön gewesen. Aber auch mit den Debütanten Stan Moody, Anthony Kowalski, die sich teuer verkauft haben, schon in der Quali, aber auch im Hauptfeld, da sehe ich dann doch einen positiven Schritt auch aus europäischer Sicht, dass da langsam etwas wieder nachkommt, auch im Vergleich zur chinesischen Konkurrenz im jüngeren Alter. Also da bin ich jetzt dann doch nach dieser WM auch positiver gestimmt und ansonsten war es wieder der übliche Wahnsinn. Also diese WM, die liefert einfach immer Jahr für Jahr ab, wenn auch nicht immer auf die gleiche Weise. Es ist immer etwas Neues dabei. Auch heuer wurden wieder neue Geschichten geschrieben, die aber wirklich auch dazu beitragen, dass wir alle, glaube ich, Snooker lieben.
Definitiv. Ich glaube, Kathi, wenn man jetzt so ein bisschen auf die WM zurückschaut, kann man sagen, dass auf dem Tisch eigentlich mal wieder alles super in Ordnung war. Also qualitätstechnisch, spielerisch, alles super. Aber es war auch eine Weltmeisterschaft mit dem ein oder anderen Störgeräusch oder mit dem ein oder anderen Kontroversen, wenn man so möchte. Nicht zuletzt auch mit Beteiligung von Marcel Eckert bei dem 100-Minuten-Frame. Wir hatten Aktivisten dabei. Wir haben Leute, die rausgeschmissen wurden wegen Handyklingeln. Wir hatten kontroverse Schiedsrichterentscheidungen rund um Peggy Lee. Also es war auch nicht alles ganz so rund. Wir hatten Bildausfälle. Wir hatten Technikausfälle. Also alles rund lief auch nicht.
Es war sozusagen überraschend unrund dafür, dass wir wieder im Crucible waren, wie immer, und ja dort auch noch sehr langfristig bleiben werden. Da hätten wir uns an manchen Stellen mehr gewünscht an einem störungsfreien Ablauf, gerade in Bezug auf die Übertragungen. Jetzt ist es aber gleichzeitig so, dass ich das Gefühl habe, es ist jetzt noch hier kein Kind in den Brunnen gefallen und es ist alles am Ende des Tages sehr, sehr gut gelaufen und wir hatten eine wahnsinnig unterhaltsame und schöne WM, wo auch vieles ja sehr, sehr gut funktioniert hat. Seien es die neuen Legends, Walk, Sitze, ne, die am Schluss eigentlich kaum für Kontroversen gesorgt haben und, glaube ich, die Leute, die dort saßen, sehr glücklich gemacht haben. Wir hatten tolle Möglichkeiten, draußen Snooker zu gucken. Das Wetter war über weite Strecken wirklich herausragend schön für Sheffield-Verhältnisse im April, was auch für tolle Bilder gesorgt hat und was wirklich für die Fans halt auch wichtig ist, weil du stehst halt draußen vorm Crucible, während du auf den Einlass wartest und du möchtest draußen auf der Leinwand gucken. Also da hat schon viel auch zusammengewirkt, dass das sehr, sehr schön wurde. Aber die Situationen, die du angesprochen hast, sind natürlich passiert. Das Publikum hat mich mehr enttäuscht als in Jahren zuvor, sei es mit der Shootout-Atmosphäre während des langen Frames, sei es mit den leeren Plätzen, die ich persönlich bei der Eröffnungssession gesehen habe, sei es mit den Zwischenrufen und komischen Aktionen, die wir gar keines weiteren Wortes mehr würdigen wollen. Und das, glaube ich, gibt insgesamt Anlass zu ein paar Gesprächen, die man vielleicht führen sollte, ne? Also es sind schon ein paar Sachen passiert, wo ich nicht mal notwendigerweise sagen würde, da müsste sich was ändern, aber vielleicht müsste man mal drüber reden, ob sich was ändern müsste. Und ich hoffe, dass das passiert über den Sommer und dass wir vor allem die Nahbarkeit des Snookersports bewahren können. Das ist halt das Problem, ne? Es sind im Crucible alle wahnsinnig nah dran. Ja. Und das heißt, alle haben das Potenzial zu stören. Also wenn du da drin sitzt, hast du auch das Gefühl, gerade auf diesen Legends Walk sitzt, und das hat eben überraschend gut funktioniert, dass du echt kaum atmen darfst, wenn der Spieler am Tisch ist. Und das ist halt was, das müssen wir bewahren. Aber vielleicht müssen wir noch einen anderen Umgang mit allem finden, auch mit Mobiltelefonen. Also das waren so die Störfeuer, die es durchaus gab. Aber auf der anderen Seite ist auch richtig viel richtig gut gelaufen.
Das stimmt, das ist es. Und vor allem ist das Finale richtig gut gelaufen, nämlich mit dem ersten Decider seit 24 Jahren. Und er ging an Wieser, der neue Snooker-Weltmeister. 17 Tage Weltmeisterschaft sind vorbei und damit auch 17 Tage Zeit mit euch hier bei Total Clearance und natürlich auch euch Zuhörern. Wir hoffen, euch hat es gefallen, wie wir die Weltmeisterschaft begleitet haben. Wir haben ja auch ein Instagram-Experiment gehabt. Riesendank an Kati da fürs Kümmern natürlich, die da 98% der Inhalte rausgehauen hat, die wir so hier hatten. Und danke euch beiden für zwei oder drei fast fantastische Wochen hier. Macht immer noch Spaß, macht immer noch Laune. Und wir bei Total Clearance machen natürlich hier weiter. Ne?
Ja, das, glaube ich, müssen wir. Ne? Die Resonanz war ja wieder toll, auch gerade auf unseren Instagram-Account hin. Das war, glaube ich, ein Experiment, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Wir haben manche Themen, die uns nicht loslassen. Ne? Zum Beispiel, wie bekommen wir neue HörerInnen? Und da fehlt es uns ein bisschen an Unterstützung von offizieller Seite oder von offiziellerer Medienseite. Und deswegen, wenn ihr noch Leute kennt, die vielleicht mal einen Snooker-Podcast hören sollten, ne, dann lasst es die gerne wissen, dass es uns gibt. Ansonsten müssen wir uns natürlich bedanken bei den Plattformen, ohne die es entweder nicht gehen würde oder zumindest keinen Spaß machen würde, ne, bei Q-Tracker, bei Snooker.org, bei den KollegInnen von Snooker Pro, mit denen zusammen habe ich immer das Gefühl, covern wir die WM für Snooker Deutschland, und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und natürlich vor allem auch bei Andreas, der ausgeholfen hat während der WM, und bei dir, Christian, weil ohne dich würde es ja überhaupt kein Total Clearance geben. Du bist derjenige, der diese ganzen Sachen im Hintergrund macht und dann noch die ganzen Sendungen moderiert, während wir hier mal unseren Senf kurz dazugeben. Also ja, danke dir, Christian. Es ist immer eine Freude, mit dir aufzunehmen, auch wenn wir es 17 Tage hintereinander machen müssen.
Immer wieder gerne. Und Noah, dir auch vielen Dank für die Unterstützung weiterhin. Wir müssen langsam mal gucken, ob wir hier das Ding nicht mal offiziell hier zu dritt machen. So, nachdem wir das hier zum WM-Finale dann auch nochmal angetriggert haben.
Ja, auch von meiner Seite noch einmal kurz, ich halte mich kurz zum Schluss. Danke wieder für eine weitere Saison, hat wieder richtig Spaß gemacht, und die Pause vergeht wieder richtig schnell, und dann ist die neue Saison auch schneller da, als man schauen kann. Es ist jedes Jahr das Gleiche.
Ah, Noah hier gleich wieder mit dem Blick nach vorne gerichtet. So nämlich, wie geht's denn weiter mit Snooker? Wir werden natürlich noch bestimmt so eine Art Saisonrückblick machen. da ist ja wirklich eine ganze Menge passiert. Und dann geht es ja schon in die Q-School in knapp 2-3 Wochen. Und da werden wir natürlich dann auch wieder berichten. Und ja, sagen bei Tote Clemens erstmal danke fürs Zuhören. Danke euch für eine fantastische WM. Wuisa ist Weltmeister und jetzt gute Nacht.
Wir haben Ferien.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.